Vergrößerungen. Unordentliches Kind. Jeder Stein, den es findet, jede gepflückte Blume und jeder gefangene Schmetterling ist ihm schon Anfang einer Sammlung. Und alles, was es überhaupt besitzt, macht ihm eine einzige Sammlung aus. An ihm zeigt diese Leidenschaft ihr wahres Gesicht, den strengen indianischen Blick, der in den Antiquaren, Forschern, Büchernarren nur noch getrübt und manisch weiterbrennt. Kaum tritt es ins Leben, so ist es Jäger. Es jagt die Geister, deren Spur es in den Dingen wittert. Zwischen Geistern und Dingen verstreichen ihm Jahre, in denen sein Gesichtsfeld frei von Menschen bleibt. Es geht ihm wie in Träumen. Es kennt nichts Bleibendes. Alles geschieht ihm, meint es, begegnet ihm, stößt ihm zu. Seine Nomadenjahre sind Stunden im Traumwald. Dorther schleppt es die Beute heim, um sie zu reinigen, zu festigen, zu entzaubern. Seine Schubladen müssen Zeughaus und Zoo, Kriminalmuseum und Krypta werden. Aufräumen. Hieße einen Bau vernichten voll stachliger Kastanien die Morgensterne. Staniolpapiere, die ein Silberhort. Bauklötze, die Särge. Kakteen, die Totembäume. Und Kupferpfennige, die Schilde sind. Am Wäscheschrank der Mutter, an der Bücherei des Vaters, da hilft das Kind schon längst, wenn es am eigenen Revier noch immer der unstete, streitbare Gast ist. Spielwaren. Modellierbilderbogen. Buden haben wie große, schwankende Kähne zu beiden Seiten die steinerne Mole angelaufen, auf der die Leute sich schieben. Es gibt Segler, die Masten aufragen lassen, an denen die Wimpel herunterhängen. Dampfer, aus deren Schornsteinen Rauch steigt. Lastkähne, die ihre Ladung lange verstaut halten. Darunter sind Schiffe, in deren Bauch man verschwindet. Nur Männer dürfen hinunter, aber man sieht durch Luken hindurch Frauenarme, Schleier und Pfauenfedern. Anderswo stehen Fremdlinge auf dem Verdeck und scheinen mit exzentrischer Musik das Publikum abschrecken zu wollen. Aber wie gleichgültig wird es nicht empfangen. Man steigt zögernd hinauf, mit breitem, wiegendem Gange wie über Schiffstreppen und bleibt, solange man oben ist, gewärtig, dass sich das Ganze vom Ufer ablöst. Die schweigsam und benommen dann wieder auftauchen, haben auf roten Skalen, wo gefärbter Weingeist auf- und absteigt, die eigene Ehe werden und vergehen sehen. Der gelbe Mann, der unten anfing zu werben, verließ am oberen Ende dieses Maßstabs die blaue Frau. In Spiegel haben sie geblickt, wo ihnen wässrig der Boden unter den Füßen fortschwamm und sind über rollende Treppen ins Freie gestolpert. Unruhe bringt die Flotte übers Quartier. Frauen und Mädchen da drinnen sind frech aufgelegt und alles Essbare wurde im Schlaraffenland selber verladen. Man ist so gänzlich durch das Weltmeer abgeschnitten, dass alles wie zum ersten und zum letzten Mal zugleich hier angetroffen wird. Seelöwen, Zwerge und Hunde sind wie in einer Arche aufbewahrt. Sogar die Eisenbahn ist ein für allemal hier eingebracht und fährt auf ihrem Kreislauf immer wieder durch einen Tunnel. Für einige Tage ist das Quartier zur Hafenstadt einer Südseeinsel geworden und die Bewohner, Wilde, welche in Begier und Staunen vor dem vergehen, was Europa ihnen vor die Füße wirft. Schießscheiben. Schießbudenlandschaften müssten in einem Korpus gesammelt beschrieben werden. Da war eine Eiswüste, von der an vielen Stellen weiße Tonpfeifenköpfe, die Zielpunkte, strahlenförmig gebündelt sich abhoben. Hinten, vor einem unartikulierten Streifen Waldes, waren zwei Förster aufgemalt. Ganz vorn, gleichsam Versatzstücke, zwei Sirenen mit provozierenden Brüsten in Ölfarbe. Anderswo sträuben sich Pfeifen im Haar von Frauen, die selten mit Röcken gemalt sind, meist in Trikots. oder sie gehen aus einem Fächer hervor, den sie in der Hand entfalten. Bewegliche Pfeifen drehen sich langsam im hinteren Grunde der Tirso Pigeon. Andere Buden präsentieren Theater, in denen der Beschauer mit der Flinte Regie führt. Trifft er ins Schwarze, dann fängt die Vorstellung an. So waren einmal 36 Kästen und überm Bühnenrahmen stand bei jedem, was man dahinter zu erwarten hatte. Jeanne d'Arc en prison, L'Hospitalité, Les Rues de Paris. Aus einer anderen Bude Exécution Capitale. Vor dem verschlossenen Tore eine Guillotine, ein Richter im schwarzen Talar und ein Geistlicher, welcher das Kreuz hält. Trifft der Schuss, geht das Tor auf, ein Holzbrett schiebt sich vor, auf dem der Delinquent zwischen zwei Schergen steht. Er legt sich automatisch unter das Fallbeil und der Kopf wird ihm abgehauen. Dieselbe. Les délices du mariage. Ein kümmerliches Interieur eröffnet sich. Den Vater sieht man mitten in der Stube. Er hält ein Kind auf den Knien. Mit seiner freien Hand schaukelt er die Wiege, in welcher noch eines liegt. L'enfer. Wenn ihre Pforten auseinandergehen, erblickt man einen Teufel, welcher eine arme Seele quält. Daneben drängt ein anderer einen Pfaffen auf den Kessel zu, in welchem die Verdammten schmoren müssen. La Bagne. Ein Tor, davor ein Gefängniswärter. Wenn man getroffen hat, zieht er an einer Glocke. Es klingelt, das Tor geht auf. Man sieht zwei Sträflinge an einem großen Rade hantieren. Sie scheinen es drehen zu müssen. Wieder eine andere Konstellation. Ein Geiger mit seinem Tanzbär. Man schießt hinein und der Fiedelbogen bewegt sich. Der Bär schlägt mit einer Tatze die Pauke und hebt ein Bein. Man muss an das Märchen vom tapferen Schneiderlein denken. Könnte auch Dornröschen mit einem Schusse wiedererweckt, Schneewittchen durch einen Schuss von dem Apfel befreit, Rotkäppchen in einem Schuss sich aufgelöst denken. Der Schuss schlägt märchenhaft mit jener heilsamen Gewalt ins Dasein der Puppen ein, die den Ungetümen das Haupt vom Rumpf verhaut und als Prinzessinnen sie entlarvt. So wie bei jenem großen, aufschriftlosen Tor. Wenn man gut gezielt hat, öffnet es sich und vor roten Plüschvorhängen steht ein Mohr, der sich leicht zu verneigen scheint. Er trägt vor sich her eine goldene Schüssel. Darauf liegen drei Früchte. Es öffnet die erste sich und eine winzige Person steht drin und verbeugt sich. In der zweiten drehen sich tanzend zwei ebenso winzige Puppen. Die dritte tat sich nicht auf. Darunter, vor dem Tisch, auf dem die sonstige Szenerie sich aufbaut, ein kleiner Reiter aus Holz mit der Überschrift Route Minée. Trifft man ins Schwarze, so knallt es und der Reiter mit seinem Pferd überschlägt sich, bleibt aber wohlverstanden auf ihm sitzen. Stereoskop, Riga. Der tägliche Markt. Die gedrängte Stadt aus niedrigen Holzbuden zieht auf der Mole, einem breiten, schmutzigen Steinwall ohne Speichergebäude, sich am Wasser der Düne entlang. Kleine Dampfer, die oft kaum mit dem Schornstein über die Kaimauer reichen, haben die schwärzliche Zwergenstadt angelaufen. Die größeren Schiffe liegen Düne abwärts. Schmutzige Bretter sind der tonige Grund, auf dem in der kalten Luft leuchtend einige wenige Farben zergehen. An manchen Ecken stehen hier das ganze Jahr neben Fisch, Fleisch, Stiefel und Kleiderbaracken Kleinbürgerweiber mit den bunten Papierruten, die nach Westen nur um die Weihnachtszeit vordringen. Von der geliebtesten Stimme gescholten werden, so sind diese Ruten. Für wenige Centime vielfarbige Strafbüschel. Am Ende der Mole liegt in hölzernen Schranken, nur 30 Schritt vom Wasser entfernt, mit seinen rot-weißen Bergen der Äpfelmarkt. Die feilgebotenen Äpfel stecken im Stroh und die verkauften ohne Stroh in den Körben der Hausfrauen. Eine dunkelrote Kirche erhebt sich dahinter, die in der frischen Novemberluft gegen die Backen der Äpfel nicht aufkommt. Mehrere Läden für Schifferbedarf in kleinen Häuschen unweit der Mole. Taue sind aufgemalt. Überall sieht man die Ware abgemalt auf Schildern oder auf die Hauswand gepinselt. Ein Geschäft in der Stadt hat auf der unverputzten Ziegelwand Koffer und Riemen überlebensgroß. Ein niedriges Eckhaus mit einem Laden für Korsetts und Damenhüte ist mit geputzten Damengesichtern und strengen Miedern auf ockergelbem Grunde bemalt. Im Winkel davor steht eine Laterne, die auf den Glasscheiben Ähnliches darstellt. Das Ganze ist wie die Fassade eines Fantasiebordells. Ein anderes Haus, ebenfalls unweit des Hafens, hat Zuckersäcke und Kohlen grau und schwarz plastisch auf grauer Hauswand. Schuhe irgendwo anders regnen aus Füllhörnern nieder. Eisenwaren sind bis ins Einzelne, Hämmer, Zahnräder, Zangen und kleinste Schräubchen auf ein Schild gemalt, das wie eine Vorlage aus veralteten Kindermalbüchern aussieht. Mit solchen Bildern ist die Stadt durchsetzt, gestellt wie aus Schubladen. Dazwischen aber ragen viel hohe, festungsartige, todtraurige Gebäude heraus, die alle Schrecken des Zarismus wachrufen. Unverkäuflich. Mechanisches Kabinett auf dem Jahrmarkt zu Lucca. In einem langgestreckten, symmetrisch geteilten Zelt ist die Ausstellung untergebracht. Einige Stufen führen herauf. Das Aushängeschild vertritt ein Tisch mit einigen unbeweglichen Puppen. Durch die rechte Öffnung betritt man das Zelt, durch die linke verlässt man es wieder. Im hellen Innenraume ziehen zwei Tische sich in die Tiefe. Sie stoßen an der inneren Längskante zusammen, sodass nur ein schmaler Raum für den Umgang bleibt. Beide Tische sind niedrig und glasgedeckt. Auf ihnen stehen die Puppen, 20 bis 25 Zentimeter hoch im Durchschnitt, während in ihrem unteren, verdeckten Teile das Uhrwerk, das die Puppen treibt, vernehmbar tickt. Ein kleiner Tritt für Kinder läuft an den Kanten der Tische entlang. An den Wänden sind Zerrspiegel. Dem Eingang zunächst sieht man Fürstlichkeiten. Jede macht irgendeine Bewegung. Die einen mit dem rechten oder linken Arm eine weit ausholende, einladende Geste, die anderen eine Schwenkung der gläsernen Blicke. Manche rollen die Augen und rühren die Arme zu gleicher Zeit. Franz Josef, Pio IX., thronend und flankiert von zwei Kardinälen. Die Königin Elena von Italien. Die Sultanin. Wilhelm I. zu Pferde. Napoleon III. Klein. Und kleiner noch Vittorio Emanuele als Kronprinz stehen da. Biblische Figurinen folgen. Darauf die Passion. Herodes befiehlt mit sehr mannigfachen Bewegungen des Hauptes den Kindermord. Er öffnet weit den Mund und nickt dazu, streckt den Arm aus und lässt ihn wieder fallen. Zwei Henker stehen vor ihm. Der eine leerlaufend mit schneidendem Schwert ein enthauptetes Kind unterm Arm. Der andere, im Begriffe zuzustechen, steht, bis aufs Augenrollen, unbeweglich. Und zwei Mütter dabei. Die eine unaufhörlig sacht ihren Kopf schüttelnd wie eine Schwermütige, die andere langsam flehend die Arme hebend. Die Nagelung ans Kreuz. Dieses liegt am Boden. Die Schergen schlagen den Nagel ein. Christus nickt. Christus gekreuzigt, von dem Essigschwamm getränkt, den ihm ein Kriegsknecht langsam ruckweis reicht und augenblicklich wieder entzieht. Der Heiland hebt dabei ganz wenig das Kinn. Von hinten beugt ein Engel mit dem Kelch für Blut sich übers Kreuz, führt ihn vor und zieht ihn dann, als wäre er gefüllt, zurück. Der andere Tisch zeigt genrehafte Bilder. Gargantua mit Knödeln. Vor einem Teller schaufelt er mit beiden Händen sie in den Mund, indem er abwechselnd den rechten und den linken Arm hebt. Beide Hände halten je eine Gabel, an der ein Kloß steckt. Ein spinnendes Alpenfräulein. Zwei Affen, die Geige spielen. Ein Zauberer hat zwei tonnenartige Behälter vor sich. Der rechte öffnet sich und daraus taucht mit ihrem Oberkörper eine Dame. Sodann versinkt sie. Es öffnet sich der linke. Daraus hebt zu halber Höhe sich ein Männerleib. Von neuem öffnet sich der rechte Behälter und nun steigt da der Schädel eines Bocks mit dem Gesicht der Dame zwischen den Hörnern hervor. Danach hebt er sich links. Ein Affe stellt sich statt des Mannes dar. Sodann geht alles wieder von vorne an. Ein anderer Zauberer. Er hat vor sich einen Tisch und hält je einen umgekehrten Becher in der rechten und linken Hand. Darunter erscheinen, wie er abwechselnd den einen oder den anderen hebt, bald ein Brot oder ein Apfel, eine Blume oder ein Würfel. Der Zauberbrunnen. Kopfschüttelnd steht ein Bauernknabe vor einem Ziehbrunnen. Ein Mädchen zieht und der unabgesetzte dicke Strahl aus Glas rinnt aus der Brunnenöffnung. Die verzauberten Liebenden. Ein goldenes Gebüsch oder eine goldene Flamme tut in zwei Flügeln sich auf. Darin werden zwei Puppen sichtbar. Sie wenden die Köpfe einander zu und dann wieder ab, als sähen sie mit fassungslosem Staunen sich an. Unter allen Figuren ein kleines Papier mit der Aufschrift »Das Ganze aus dem Jahre 1862«. Briefmarkenhandlung. Wer Stapel alter Briefschaften durchsieht, dem sagt oft eine Marke, die längst außer Kurs ist, auf einem brüchigen Umschlag, mehr als Dutzende von durchlesenen Seiten. Manchmal begegnet man ihnen auf Ansichtskarten und weiß dann nicht, soll man sie ablösen oder soll man die Karte bewahren, wie sie nun einmal ist. Wie das Blatt eines alten Meisters, das auf der vorderen und der hinteren Seite zwei verschiedene, gleich wertvolle Zeichnungen hat. Es gibt auch in den Glaskästen von Cafés Briefe, die etwas auf dem Kerbholz haben und vor aller Augen am Pranger stehen. Oder hat man sie deportiert? Und müssen sie in diesem Kasten Jahr und Tag auf einem gläsernen Salas y Gomez schmachten? Briefe, die lange uneröffnet blieben, bekommen etwas Brutales. Sie sind Enterbte, die hämisch im stillen Rache für lange Leidenstage schmieden. Viele von ihnen stellen später in den Fenstern der Briefmarkenhändler die über und über von Stempeln gebrandmarkten Ganzsachen dar. Man weiß, es gibt Sammler, die sich nur mit gestempelten Marken befassen. Und viel fehlt nicht, so wollte man glauben, sie sind die einzigen, die ins Geheimnis eingedrungen sind. Sie halten sich an den okkulten Teil der Marke, an den Stempel. Denn der Stempel ist deren Nachtseite. Es gibt Feierliche, die um das Haupt der Queen Victoria einen Heiligenschein und Prophetische, die eine Märtyrerkrone um Humbert legen. Aber keine sadistische Fantasie reicht an die schwarze Prozedur heran, die mit Striemen die Gesichter bedeckt und durch das Erdreich ganzer Kontinente Spalten reißt wie ein Erdbeben. Und die perverse Freude am Kontrast dieses geschändeten Markenkörpers mit seinem weißen, spitzengarnierten Tüllkleid, der Zahnung. Wer Stempel nachgeht, muss als Detektiv Signalements der verrufensten Postanstalten, als Archäologe die Kunst, den Torso fremdester Ortsnamen zu bestimmen, als Kabbalist das Inventar der Daten für ein ganzes Jahrhundert besitzen. Briefmarken starren von Zifferchen, winzigen Buchstaben, Blättchen und Äuglein. Sie sind grafische Zellengewebe. Das alles wimmelt durcheinander und lebt wie niedere Tiere, selbst zerstückelt fort. Darum macht man aus Briefmarkenteilchen, die man zusammenklebt, so wirksame Bilder. Aber auf ihnen hat Leben immer den Einschlag von Verwesung, zum Zeichen, dass es aus Abgestorbenem sich zusammensetzt. Ihre Porträts und obszönen Gruppen stecken voller Gebeine und Würmerhaufen. Bricht in der Farbenfolge der langen Sätze sich vielleicht das Licht einer fremden Sonne? Wurden in den Postministerien des Kirchenstaats oder von Ecuador Strahlen aufgefangen, die wir andere nicht kennen? Und warum zeigt man uns nicht die Marken der besseren Planeten? Die 1000 Stufen von Feuerrot, die auf der Venus in Umlauf sind, und die 4 großen grauen Werte vom Mars und die zifferlosen Saturnmarken. Länder und Meere sind auf Marken nur die Provinzen, Könige nur die Söldner der Ziffern, die nach Gefallen ihre Farbe über sie ausgießen. Briefmarkenalben sind magische Nachschlagewerke. Die Zahlen der Monarchen und Paläste, der Tiere und Allegorien und Staaten sind in ihnen niedergelegt. Der Postverkehr beruht auf deren Harmonie, wie auf den Harmonien der himmlischen Zahlen der Verkehr der Planeten beruht. Alte Groschenmarken, die im Oval nur ein oder zwei große Ziffern zeigen. Sie sehen aus wie jene ersten Fotos, aus denen in den schwarz lackierten Rahmen Verwandte, die wir niemals kannten, auf uns herabsehen. Verzifferte Großtanten oder Voreltern. Auch Thorn und Taxis hat die großen Ziffern auf den Marken. Da sind sie wie verhexte Taxameternummern. Man würde sich nicht wundern, wenn eines Abends das Licht einer Kerze dahinter durchscheint. Dann aber gibt es kleine Marken ohne Zahnung, ohne Angabe einer Währung und eines Landes. Im dichten Spinnennetz tragen sie nur eine Nummer. Das sind vielleicht die wahren Schicksalslose. Schriftzüge auf den türkischen Piastermarken sind wie die schräg gestellte, allzu flotte, allzu blitzende Busennadel auf der Krawatte eines gerissenen, halb nur europäisierten Kaufmanns aus Konstantinopel. Sie sind vom Schlage der postalischen Parvenüs, der großen, schlecht gezähnten, schreienden Formate von Nicaragua oder Kolumbien, die sich zu Banknoten herausstaffieren. Nach Porto-Marken sind die Spirits unter den Briefmarken. Sie ändern sich nicht. Der Wechsel der Monarchen und Regierungsformen geht spurlos wie an Geistern an ihnen vorüber. Das Kind sieht nach dem fernen Liberia durch ein verkehrt gehaltenes Opernglas. Da liegt es, hinter seinem Streifchen Meer mit seinen Palmen, genau wie es Briefmarken zeigen. Mit Vasco da Gama segelt es um ein Dreieck, das gleichschenklich ist wie die Hoffnung und dessen Farben mit dem Wetter sich ändern. Reiseprospekt vom Kap der guten Hoffnung. Wenn es den Schwan auf australischen Marken sieht, dann ist das, auch auf den blauen, grünen und braunen Werten, der schwarze Schwan, der nur in Australien vorkommt. Und hier auf den Gewässern eines Teiches als auf dem stillsten Ozean dahinzieht. Marken sind die Visitenkarten, die die großen Staaten in der Kinderstube abgeben. Als Gulliver bereist das Kind Land und Volk seiner Briefmarken. Erdkunde und Geschichte der Lilliputaner, die ganze Wissenschaft des kleinen Volks mit allen ihren Zahlen und Namen wird ihm im Schlafe eingegeben. Es nimmt an ihren Geschäften teil, wohnt ihren purpurnen Volksversammlungen bei, sieht dem Stapellauf ihrer Schiffchen zu und feiert mit ihren gekrönten Häuptern die hinter Hecken thronen Jubiläen. Es gibt bekanntlich eine Briefmarkensprache, die sich zur Blumensprache verhält, wie das Morse-Alphabet zu dem Geschriebenen. Wie lange aber wird der Blumenflor zwischen den Telegrafenstangen noch leben? Sind nicht die großen künstlerischen Marken der Nachkriegszeit mit ihren vollen Farben schon die herbstlichen Astern und Dahlien dieser Flora? Stefan, ein Deutscher und nicht zufällig ein Zeitgenosse Jean-Pauls, hat in der sommerlichen Mitte des 19. Jahrhunderts diese Saat gepflanzt. Sie wird das 20. nicht überleben. Erzählung und Heilung. Das Kind ist krank. Die Mutter bringt's zu Bett und setzt sich zu ihm. Und dann beginnt sie, ihm Geschichten zu erzählen. Wie ist das zu verstehen? Ich ahnte es, als N. mir von der sonderbaren Heilkraft sprach, die in den Händen seiner Frau gelegen habe. Von diesen Händen aber sagte er, ihre Bewegungen waren höchst ausdrucksvoll, doch hätte man ihren Ausdruck nicht beschreiben können, es war, als ob sie eine Geschichte erzählten. Die Heilung durch Erzählen kennen wir schon aus den Merseburger Zaubersprüchen. Es ist ja nicht nur, dass sie Odins Formel wiederholen. Vielmehr erzählen sie den Sachverhalt, aufgrund von dem er sie zuerst benutzte. Auch weiß man ja, wie die Erzählung, die der Kranke am Beginn der Behandlung dem Arzte macht, zum Anfang eines Heilprozesses werden kann. Und so entsteht die Frage, ob nicht die Erzählung das rechte Klima und die günstigste Bedingung manch einer Heilung bilden mag. Ja, ob nicht jede Krankheit heilbar wäre, wenn sie nur weit genug bis an die Mündung sich auf dem Strome des Erzählens verflößen ließe. Bedenkt man, wie der Schmerz ein Staudamm ist, der der Erzählungsströmung widersteht, so sieht man klar, dass er durchbrochen wird, wo ihr Gefälle stark genug wird, alles, was sie auf diesem Wege trifft, ins Meer glücklicher Vergessenheit zu schwimmen. Das Streicheln zeichnet diesem Strom ein Bett. Vergiss das Beste nicht. Eine mir bekannte Person war am ordentlichsten in der Periode ihres Lebens, als sie am unglücklichsten war. Sie vergaß nichts. Ihre laufenden Geschäfte registrierte sie bis ins Kleinste. Und wenn es sich um eine Verabredung handelte, die sie niemals vergaß, war sie die Pünktlichkeit selbst. Ihr Lebensweg war wie gepflastert. Und es blieb nicht die kleinste Ritze, wo die Zeit hätte ins Kraut schießen können. So ging es eine ganze Weile fort. Da traten Umstände ein, die eine Änderung im Dasein des Betreffenden zur Folge hatten. Es begann damit, dass er die Uhr abschaffte. Er übte sich im Zu-spät-Kommen. Und wenn der andere schon gegangen war, nahm er Platz, um zu warten. Hatte er etwas zur Hand zu nehmen, so fand er es selten. Und musste er irgendwo aufräumen, so wuchs die Unordnung anderswo umso mehr. Wenn er an seinen Schreibtisch trat, sah es aus, als ob da einer gehaust hätte. Er selber aber war es, welcher so in Trümmern horstete und hauste. Und was er auch besorgte, gleich baute er, wie Kinder, wenn sie spielen, sich selber ein. Und wie die Kinder überall in Taschen, im Sand, im Schubfach auf Vergessenes stoßen, was sie sich da versteckt gehalten haben, so ging es ihm nicht nur im Denken, sondern auch im Leben. Freunde besuchten ihn, wenn er am wenigsten an sie dachte und sie am nötigsten hatte. Und seine Geschenke, die nicht kostbar waren, kamen so zur rechten Zeit, als hätte er die Wege des Himmels in Händen. Damals erinnerte er sich am liebsten der Sage vom Hirtenbuben, der eines Sonntags Einlass in den Berg mit seinen Schätzen, zugleich jedoch die rätselhafte Weisung mitbekommt: Vergiss das Beste nicht. In dieser Zeit befand er sich leidlich wohl. Weniges erledigte er und hielt nichts für erledigt. Noch einmal. Ich war im Traum im Landerziehungsheim Haubinda, wo ich aufgewachsen bin. Das Schulhaus lag in meinem Rücken und ich ging im Wald, der einsam war, nach Streufdorf zu. Jetzt war es aber nicht mehr die Stelle, an der der Wald gegen die Ebene abbricht, wo die Landschaft, Dorf und die Kuppe des Straufheim auftauchten, sondern als ich in sanfter Wölbung einen niedrigen Berg erstiegen hatte, da fiel er auf der anderen Seite beinahe senkrecht ab, und von der Höhe, die im Niederschreiten sich verminderte, sah ich durch ein Oval von Wipfeln hindurch, wie in einem alten, ebenholzschwarzen Fotorahmen die Landschaft. Sie ähnelte der Gemeinden in nichts. An einem großen, blauen Strome lag Schleusingen, das sonst weit abliegt, und ich wusste nicht, ist das Schleusingen oder gleicher Wiesen? Alles war wie in Farbenfeuchte gebadet, und dennoch herrschte ein schweres und nasses Schwarz vor, als sei das Bild der eben erst im Traum noch einmal schmerzhaft umgepflügte Acker, in den die Samen meines späteren Lebens damals gesät worden waren.